Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas Vogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben von der Datenschutzbeauftragten vom Kanton Zürich den Tätigkeitsbericht 2023 bekommen. Es ist doch ein ausführlicher Bericht, über was alles gelaufen ist. Es ist viel, es ist ausführlich, es ist interessant. Du hast dir den zu Gemüte geführt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Das ist richtig, ja. Und also überkommen ist ein grosses Wort, der ist online veröffentlicht worden. Den gibt es auch nur digital, wie das heute in Anführungszeichen modern soll sein. Es ist Tätigkeitsbericht, Website eigentlich, auf der Website von der Datenschutzbeauftragten, also unter datenschutz.ch findet man den. Es ist echt so mit Kacheln und hinter den Kacheln hat es Text, zum Teil ein Video, auch mit vielen Bildern etc. Ein PDF gibt es auch noch. Wenn man ganz abscrollt, kann man sich ein PDF erstellen lassen. Das ist aber mehr so ein bisschen eine Notlösung. Und was mich vor allem ärgert, ist, es ist nicht durchsuchbar. Also Texterkennung oder was man immer gemacht hat, ist einfach der Textmüll hinterlegt. Und das finde ich also gar nicht nett. Also weder von der Barrierefreiheit her, noch überhaupt. Auch sonst oder das PDF, also hat kein Titelblatt, keine Metadaten, Fotos fehlen, es hat nur Quellenangaben. Das müsste eigentlich bei aller Modernität nicht sein. Ich meine, wir haben schon mal zusammen mit dem FEDPOL darüber diskutiert, oder? Die ein bisschen Unsitte, dass man wie die Gratwanderung nicht schafft zwischen Digitalisierung, modern wollen sein, aber eben auch Barrierefreiheit und alles auch durchsuchbar an einem Platz anbieten. Aber gehen wir mal in den Inhalt rein und ich habe gesagt, eben, es gibt das eine oder andere Video. Da wird dann Dr. Blonsky interviewt oder sie redet darüber. Ich tue jetzt mal noch ein Beispiel abspielen, dann sieht man, wie das ein bisschen ist. Bei diesem Beispiel geht es darum, man hört die Frage im Video leider nicht, darum sage ich es, geht es darum, wie wirkt sich das neue DSG auf den Kanton Zürich, auf den Datenschutz im Kanton Zürich aus.
Das nehme ich gerade vorweg, es hat keine Auswirkungen auf den Kanton Zürich. Wir haben aber sehr viele Anfragen von öffentlichen Organen im Kanton Zürich zu dieser Thematik gehabt. Was müssen wir jetzt anpassen mit dem Inkrafttreten von dem neuen Gesetz auf Bundesebene? Und wir haben vor allem euer Referat, das zum Anlass genommen, aufzuklären, welches Gesetz wenn und für wer anwendbar ist. Kurz zusammengefasst, wir haben das kantonales Datenschutzgesetz, das IDG im Kanton Zürich, das für alle öffentlichen Institutionen, Behörden anwendbar ist im Kanton Zürich. Das ist für die Schulen, Spitäler, Polizei, Gemeinden.
Genau, das ist ein Beispiel für ein Video. Und die Videos sind sehr unterschiedlich aufgenommen. Also da, wenn man es nur hört, nicht sieht, hat man das Gefühl, das sei im Badzimmer aufgenommen. Also ich kann sagen, ist nicht so.
Sehr gut. Ja, das ist halt, gell. Ihr habt nicht immer die gleichen möglichen technischen Möglichkeiten, wie wir uns das vorstellen. Aber inhaltlich, ja, interessant.
Genau. Also ich finde das auch gut. Eben, man kann das durchaus modern machen mit diesen Videos und so weiter. Also eben, ich finde, man sollte einfach Gratwanderung finden. Also ein PDF mit allen Inhalten durchsuchbar könnte man vielleicht auch noch zur Verfügung stellen und nicht nur mit diesen Kacheln auf der Website, auch dass man weiss, oder wann ist der Bericht veröffentlicht worden, all diese Sachen. Auch sonst vielleicht noch inhaltlich, oder mir fehlen ein bisschen Informationen, eigentlich wer schafft dort und so, das Team etc. Es hat schon Kennzahlen, aber da könnte man auch noch ein bisschen mehr dazugeben. Jedenfalls, bei diesen Kacheln versteckt sich dann einzelne Themen. Und Andi, ich weiss, du hast den noch nicht angeschaut, den Bericht. Hast auch nicht müssen, natürlich. Ist es okay, wenn wir mindestens über zwei Themen, die mir aufgefallen sind, noch wieder reden?
Unbedingt, ja. Ich bin sehr interessiert.
Ja, mich interessiert auch deine Meinung. Ein Thema ist mir aufgefallen, weil wir haben es ja kürzlich vom Datenschutz in den Verein gehabt. Und jetzt haben wir das Thema Mitgliederliste gehabt. Und da haben wir ein verwandtes Thema. Nämlich, der Titel ist, was auf die Klassenlisten des Kindergartens gehört. Da ist eigentlich das Ergebnis, dass die Namen der Kinder und der Lehrpersonen, dass die gebraucht werden für Bildungs- und Erziehungsaufgaben, um sich im Unterricht verständigen zu können. Darum dürfen die Namen erhoben werden und unter den Kindern und den Lehrpersonen austauscht werden. Aber wenn es eine Klassenliste soll geben mit weiteren Angaben, zum Beispiel Adresse und Namen der Eltern, dann geht das nur mit der Einwilligung der betroffenen Personen im Einzelfall. Also bei Kindern müssen das Eltern sein oder Inhaber der elterlichen Gewalt, wie man heute modern sagt. Und darum hat man jetzt Anmeldedokument für den Kindergarten angepasst, um die Einwilligung einzuholen. Andi, also wenn ich in die Schule gegangen bin, hat man so einen Klassenalarm gehabt, wo all die Angaben drauf sind.
Korrekt. Also die Klassentelefonliste, da mag ich mich noch gut erinnern. Ich mag mich darum sehr gut erinnern, weil wir ja nicht einmal ein Telefon hatten zu Hause. Ich musste zu den Nachbarn gehen, wenn das an mich losgeschädert hat mit dieser Liste. Und die Nachbarn mussten mich holen, wenn irgendetwas war. Aber tatsächlich, wir haben die Liste gehabt und wir haben die auch gebraucht. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, kann ich mir vorstellen, ein bisschen wieder eine Gratwanderung, oder? Inwiefern ist das im Interesse auch von der Schule, dass das funktioniert, oder? Dass die sich informieren können? Oder ist das vorbei heute, weil man natürlich einen Chat hat? Braucht es das vielleicht gar nicht mehr, oder? Das kann natürlich auch sein, ja.
Ja, also das ist für mich jetzt ein Beispiel, wo ich eigentlich muss sagen, Datenschutz absurd. Ich meine, offenbar hat eine Schule angefragt, ob sie der älteren Klassenliste mit allen Adressen der Kinder bekannt geben dürfen. Begründung war, dass wird der Kind, Entschuldigung, der Eltern ermöglichen, sich vor dem ersten Tag mit anderen Eltern abzusprechen oder Begleitung für den Weg zum Kindergarten zu organisieren. Und ja, jetzt haben wir es irgendwie gelöst mit der Einwilligung von Anfang an. Aber, also, das wirft für mich schon Fragen auf. Also quasi Geheimhaltung, ich meine, das sind grundlegende Angaben, oder? Die Adresse irgendwie, ich habe da ein bisschen Mühe, das ist wohl im Ergebnis nicht falsch, aber das ist doch schwierig zu erklären. Also gerade wenn man jetzt für einen starken Datenschutz zum Beispiel ist, ist doch das genau so ein Beispiel, wo man dann muss sagen, ja, also ist das jetzt der Punkt, wo man müssen regulieren müssen? Oder man redet jetzt nicht irgendwie über Ernährungsgewohnheiten, über Allergien, über Krankheiten, über die Familiengeschichte, sondern einfach die Kontaktadresse. Also mit wem geht mein Kind in den Kindergarten und wer sind dort Eltern? Weil das hat ja doch noch eine gewisse Bedeutung. Und vor allem frage ich mich dann, oder? Was ist denn, wenn da jemand die Einwilligung nicht gibt? Also erstens, was sind das für Leute, die die Einwilligung nicht geben? Und wie funktioniert das denn im Alltag und so? Also von dem her ist mir das schon ein bisschen aufgefallen.
Ja, das verstehe ich. Und es ist ein gutes Beispiel gewesen, finde ich, gerade abmachen, auch wegen dem Schulweg zum Beispiel. Das ist etwas Sinnvolles, oder? Dass man als Eltern sich koordinieren kann, dass man vielleicht kann schauen kann, dass wir das Kind miteinander hören können. Gerade am Anfang ist ja das eine gute Sache. Selbst wenn man sie noch begleitet, ist es ja auch gut, wenn man zusammen vielleicht sie begleitet, oder? Sie sich gerade kennenlernen. Von dem her denke ich auch, das macht absolut Sinn, dass man das kann austauschen untereinander.
Okay. Dann als anderes Beispiel, da geht es um Termin-Apps, und zwar um Cloud-Lösungen. Und da ist das Beispiel eine Gruppe von psychiatrischen Kliniken, die eine App führen, damit Patientinnen und Patienten auf Termin können zugreifen. Auf der Plattform werden Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ein- und Austrittsdatum, behandelte Ärztinnen und Ärzte, Pflegedauer, Station, Zimmernummer und Termininformationen gespeichert. Hingegen werden Informationen zu Befund und der Behandlung dort nicht gespeichert gewesen. Also doch sehr weitgehend von den Daten. Im öffentlichen Datenschutzrecht redet man von besonderen Personendaten. Im DSG wären das besonders schützenswerte Personendaten, nämlich insbesondere Gesundheitsdaten. Und da hat es Vorabkontrollen gegeben. Also öffentliche Organe müssen so Projekte nach der Vorabkontrolle der Datenschutzbeauftragten zeigen. Und sie hat dann darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter vom schweizerischen Cloud-Anbieter, die den Zugang benötigen, die müssen klar benannt werden. Also ich verstehe es, dass die einzeln namentlich benannt werden, weil so können sie als Hilfspersonen qualifiziert werden und so können strafbares Offenbaren von Berufsgeheimnis vermieden werden. Interessant finde ich daran, dass man sagt, ja, die einzelnen Personen müssen benannt werden, weil auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, dass man das müsste machen. Dass man es absichern und so weiter geschenkt, aber die einzelnen Personen dünkt mich schon ein bisschen speziell.
Vor allem, was passiert, wenn die wechselt? Muss man dann also immer wieder melden oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das muss man dann vorsehen. Und ich habe das auch schon in Verträgen gesehen. Dann machen wir das tatsächlich. Da reden wir aber halt typischerweise von wirklich kleinen Unternehmen. Weil sobald ja so ein Unternehmen ein bisschen grösser ist, geht das ja allenfalls gar nicht mehr. Jetzt kann man sagen, ja, da müssen nur wenige Personen und so Zugriff haben. Aber aus meiner Sicht wäre die richtige Lösung, dass man den Anbieter vertraglich verpflichtet. Und der muss die Verpflichtung wiederum seinen Beauftragten und seinen Mitarbeitern auferlegen. Ich meine, eben, häufig langt es auch, die einfach zu informieren, dass sie als Hilfsperson Berufsgeheimnis oder einem Amtsgeheimnis unterliegen, aber dass man da muss Namenslisten führen und pflegen, ich glaube, das ist nicht nötig.
Vor allem, was bringt das denn genau? Also, wäre durch das Daten besser geschützt? Oder ist es einfach, dass man auf die dann zugreifen kann, wenn etwas passieren würde, dass man besser herausfinden kann, wer allenfalls einen Fehler gemacht hat oder so? Oder was ist die Idee von diesen namentlichen Listen?
Ja, also die Datenschutzbeauftragte hat gesagt, durch das können wir strafbares Offenbaren von Berufsgeheimnis vermeiden. Eben, Berufsgeheimnis gelten ja auch für Hilfspersonen. Das haben wir auch schon als Thema gehabt. Ich weiss gar nicht mehr, beim Podcast oder in einem Webinar bei der Datenschutzpartner Academy oder so. Es verschwimmt damals alles, wenn man so viel Datenschutz macht. Aber mich überzeugt das eigentlich im Endergebnis nicht. Also das Gesetz gilt eh, also Strafrecht gilt eh für Hilfspersonen. Letztlich auch, wenn die das gar nicht wissen, aus meiner Sicht. Und eben die Informationen und die Verpflichtungen, die kann man auch anders gewährleisten. Man redet da ja letztlich von einer Auftragsverarbeitung. Ich meine, man kann das aufführen, es schadet sicher nicht. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt eher dann kann, ja, Strafrecht zur Hilfe ziehen. Auch die Offenbarung verhindert man ja so per se nicht. Eben, ist mir insofern einfach aufgefallen. Leider steht da nicht, was denn daraus geworden ist. Es heisst, sie dann wollte eine App einführen. Könnte man verstehen, dass sie dann die App doch nicht eingeführt haben oder so. Aber ich vermute, das ist einfach die Formulierung. Ja, das vielleicht auch schon etwas, was ich noch vermisse, oder? Also da gibt es dann ja eine Äußerung von der Datenschutzbeauftragten. Und dann wäre noch interessant, ist das umgesetzt worden und wie ist es umgesetzt worden? Es bleibt halt häufig bei diesen Beispielen recht allgemein.
Mich würde auch noch interessieren, wenn du jetzt in so einer Situation bist, dass du eine Behörde fragen musst, weil du hast eine Idee, eine App. Ich meine, das kommt jetzt im Zusammenhang mit KI immer mehr. Zürich tut sich ja da auch gross noch meinen, weil sie so eine Sandbox eingerichtet haben. Und jetzt gehst du zu so einer Behörde, zu so einer Datenschutzbehörde und fragst, hey, ich habe da die App, die ich gerne mitmache. Was muss ich da machen? Und dann kommen die mit so Auflagen. Kann ich denn mich irgendwie wehren? Also ist das nachher heilig? Also muss ich jetzt das so machen? Oder kann ich dann, gibt es irgendeine Stelle, wo ich in Instanz, wo ich das kann weiterziehen kann und dann wird das nochmal beurteilt, ob das wirklich eine gescheite Auflage war? Oder wie sieht das aus?
Grundsätzlich musst du das nicht akzeptieren. Also egal, ob du Behörde bist oder Unternehmen, egal, ob bei den Kantonen oder auf Bundesebene. Im Normalfall versucht man das aber im Konsens zu lösen. Meiner Einschätzung nach ist es sehr selten, dass sich dann Behörden oder auch Unternehmen eben in einer Situation getraut haben, zu widersprechen. Da wird dann Meinung und Ansichten geäussert von der Behörde. Da wird dann nicht verfügt, im Normalfall. Aber ja, Behörden erwarten eigentlich schon, dass man es dann umsetzt. Und wenn man es dann nicht umsetzt, dann reagiert es dann nicht immer so entspannt. Also das ist dann schon ein Thema. Aber es gibt auch Fälle natürlich, wo Behörden gesagt haben, wir machen das anders. Gerade im Sicherheitsbereich kommt das immer mal wieder vor. Oder eben auch als Unternehmen musst du halt schon überlegen, du musst alles akzeptieren, was es da eine Behörde als Meinung äußert. Es hilft natürlich, wenn die Meinung gut abgestützt ist. Oder jetzt bei dem Beispiel mit den einzelnen Personen. Ich meine, da jetzt, ja, machen wir es halt. Oder gerade wenn es nicht so viele Personen sind oder so. Oder auch im Kindergarten voran, oder? Dann, ja, müssen die halt dann den Eltern erklären, wieso es irgendwie zuerst mal keinen Klassenalarm gibt und der dann vielleicht unvollständig ist, oder? Ist geschwärzt, oder? Ist halt nur der Name drauf, oder? Es dürfen es nur Kinder anschauen und die Eltern nicht, oder so. Und dann sagst du halt, ja, der Datenschutz. Und ausnahmsweise stimmt es dann, sagen wir, ja, es ist wegen dem Datenschutz.